Deutschlandfunk, das war der Tag.
Andrea Nahles hat mal gesagt, sie schätze an Olaf Scholz, dass er noch nach Lösungen suche, wo andere schon lange keine mehr sehen. Eigentlich kann es kein besseres Anforderungsprofil geben für die Nachfolge von Nahles an der SPD-Spitze. Und so ist es scheinbar folgerichtig, dass nun der Bundesfinanzminister Scholz seinen Hut in den Ring wirft. Er kennt das Amt ja schon aus seiner Zeit als kommissarischer Vorsitzender. Doch wie überzeugend ist seine Bewerbung 6 Wochen nach Beginn des Prozesses und nachdem Scholz seine Bewerbung schon mal kategorisch ausgeschlossen hatte. Ich bespreche das gleich mit Aziz Bozkurt, SPD-Vorstand in Berlin. Außerdem, die AfD in Sachsen darf mit 30 Kandidaten zur Landtagswahl antreten und im Lüchte-Prozess wurden heute die ersten Plädoyers gesprochen. Damit herzlich willkommen zum Journal vor Mitternacht. Ich bin Jonas Rehse. Gute 2 Wochen sind es noch bis zum Ende der Bewerbungsfrist für den SPD-Vorsitz. Was schleppend begann, wird nun zu einem echten Rennen. 5 Zweierteams sind es, Stand heute, oder besser gesagt 5,5, weil der prominenteste von den Kandidaten noch eine Partnerin sucht für die Doppelspitze. Völlig überraschend hat Olaf Scholz seine Kandidatur bekannt gegeben, denn eigentlich hatte er schon längst abgewunken. Damit traut sich nun aber der Erste aus der ersten Reihe aus der Deckung, Matthias von Lieben.
Gerade war die Trauer über die Absage von Familienministerin Franziska Giffey in der SPD überwunden, da kam am Vormittag plötzlich Schwung in die bislang schleppende Suche für das neue Führungsduo der Sozialdemokraten. Noch am Morgen wurde die Kandidatur von Boris Pistorius und Petra Köpping durchgestochen, er niedersächsischer Innenminister, sie sächsische Integrationsministerin. Und nur 2 Stunden später vermeldet der Spiegel, dass mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz auch das erste echte Schwergewicht in das Rennen um den Parteivorsitz einsteigt. Eine faustdicke Überraschung. Hatte Scholz eine Kandidatur doch vor wenigen Wochen auf dem Sofa von Anne Will noch ausgeschlossen?
Das wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde. Zeitlich geht das gar nicht.
Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt. So soll es Scholz bereits am Montag dem kommissarischen Führungstrio der SPD in einer Telefonschalte mitgeteilt haben. Das bringt uns wieder nach vorn. Olaf Scholz übernimmt Verantwortung und gibt der SPD eine klare Perspektive. So der euphorische Kommentar von Nils Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, auf Twitter. Und auch der konservative Seeheimer Johannes Kahrs begrüßt Scholz' Bereitschaft gegenüber der deutschen Presseagentur. Er habe Augenhöhe und Durchschlagskraft gegenüber Merkel, Söder und Kramp-Karrenbauer. Doch ob der Bürokrat Scholz beim linken Flügel und an der Parteibasis ankommt, fraglich. Er wolle jedenfalls keine Haltungsnoten für Parteifreunde abgeben, sagt heute Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen.
Das muss am Ende des Tages ja auch jeder mit sich selbst ausmachen. Aber es gibt, wenn Sie alleine mal die letzten 4, 5 Jahre in der Bundespolitik nehmen, ich glaube, eine ganze Handvoll Beispiele, wo diese Ausschließeritis zu keinen guten Ergebnissen geführt hat. Und was wir derzeit in der SPD erleben, bestätigt mich darin.
So Weil im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk, das am Sonntag um 11.05 Uhr in voller Länge ausgestrahlt wird. Ob er mit Ausschließeritis Parteifreund Olaf Scholz meint? Wahrscheinlich. Auch Weil selbst wurde von einigen Sozialdemokraten immer wieder aufgefordert zu kandidieren. Dass er sich ziert, hatten ihm viele Genossen übel genommen. Überraschend heute Morgen war aber auch die Kandidatur von Boris Pistorius und Petra Köpping, da der Niedersächsische Landesverband erst am Wochenende darüber entscheiden wollte, wer ins Rennen geschickt wird. Als niedersächsischer Innenminister hat Boris Pistorius einen harten Kurs gefahren, etwa mit Blick auf Abschiebungen und dabei auch eng mit der sächsischen Integrationsministerin zusammengearbeitet. Die Bewerbung der 61-jährigen Köpping soll auch als Zeichen an die sächsischen Wähler verstanden werden. Zudem hat sie die Aufarbeitung der Treuhandpolitik nach der Wende zu ihrem Thema gemacht. Im Schatten der angekündigten Kandidaturen von Scholz sowie Pistorius und Köpping stand heute die Pressekonferenz von Gesine Schwan und Ralf Stegner. Sie, Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD, er SPD-Vize und der erste Mann aus dem Vorstand, der sich traut. Die Skepsis, die dem Duo immer wieder entgegengetreten ist, ist für Ralf Stegner allerdings kein Grund, um Trübsal zu blasen.
Wir sind durchaus ein Power-Duett und man hat ja schon gemerkt heute, dass wir Schwung gebracht haben in die innerparteiliche Wettbewerb um den Vorsitz. Wir freuen uns auf das, was kommt. Das wird spannend werden. Wir werden 6 Wochen lang dann im September und Oktober darüber debattieren, was die SPD für gute Ideen hat für dieses Land. Und wer uns abschreibt, der täuscht sich, das kann ich Ihnen sagen.
Außenminister Heiko Maas galt auch als denkbarer Aspirant, genauso wie Arbeitsminister Hubertus Heil. Doch nachdem mit Olaf Scholz nun ein vermeintliches Schwergewicht der SPD seinen Hut in den Ring geworfen hat, dürften bei Maas und Heil die Bestrebungen nun etwas kleiner werden.
So langsam kommt aber dennoch Schwung in den Bewerberprozess um den SPD-Vorsitz. Fragt sich nur, ob das vielleicht zu spät ist. Das habe ich vor der Sendung mit Assis Boskurt besprochen. Er ist Mitglied im Landesvorstand der SPD in Berlin. Meine erste Frage an ihn: Warum hat sich Olaf Scholz 6 Wochen lang Zeit gelassen? Hatte er vielleicht gehofft, ob der Kelch an ihm vorbeigeht?
Das weiß ich nicht. Das muss man ihn natürlich fragen, was ihn jetzt gerade zu dem Zeitpunkt bewegt hat. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass durch die Kandidatur von Ralf Stegner und Gesine Schwan, die ja doch mindestens inhaltliche Schwergewichte sind, dass er doch einiges ins Rollen geraten ist. Und wenn man ein bisschen die Machtkonstellation auch im Parteivorstand immer wieder vor Augen geführt bekommen hat, dann passt es eigentlich gut zusammen. Es gab halt immer einen starken Andrea Nahles-Flügel, wo ja auch Olaf Scholz reingehörte. Dann eher so ein bisschen distanzierter Ministerpräsident Weil und die Ecke. Und da hat sich ja aus Niedersachsen jetzt was plötzlich bewegt. Genauso Olaf Scholz und diejenigen, die sozusagen auch bisher die Geschicke geleitet haben, haben sich anscheinend dafür entschieden, jetzt doch den Hut in den Ring zu werfen und mal zu gucken, was jetzt passiert die nächsten Wochen.
Also Sie meinen, die Kandidatur von Scholz ist eine Kampfansage an Schwan-Stegner?
Nee, ich glaube nicht eine Kampfansage, sondern sie stehen ja tatsächlich für unterschiedliche inhaltliche Ansätze, auch, glaube ich, vom Persönlichen und auch vom Verständnis, wie Partei funktionieren muss. Und dass man da dann sagt, okay, ich habe ein anderes Verständnis, glaube nicht, dass das funktioniert, wie ihr es vorhabt. Deswegen werfe ich meinen Hut in den Ring, finde ich eine gute Sache, weil man tatsächlich auch mal Dinge klären kann, die ja nie geklärt wurden. Also Konflikte persönlicher Art wurden nie geklärt, also ordentlich geklärt und nicht immer hinterrücks über Presse oder sonstiges. Auch inhaltliche Fragen wurden nicht geklärt. Wie ist das Verständnis von einer Partei, wurde nicht geklärt. Von daher ist das eigentlich eine sehr gute Sache, dass Blöcke dann auch sozusagen mal als Person auftreten und sich jetzt 1,5 Monate dann auch mal messen müssen.
Aber Scholz hatte immer gesagt, er macht das nicht. Er steht für dieses Amt nicht zur Verfügung als Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Warum jetzt der Sinneswandel?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Anscheinend hat er eine Lücke gesehen, die nicht gefüllt wurde. Und wie er das natürlich argumentiert, da bin ich auch gespannt. Aber die muss er natürlich dann selbst in den nächsten Wochen auch verständlich machen. Gerade weil die Aussage dass es nicht kompatibel ist mit dem Job eines Finanzministers, natürlich ihm aufs Butterbrot geschmiert wird. Und da braucht es dann natürlich Antworten.
Aber all die Gründe, die Sie jetzt aufgezählt haben, nochmal vergangene Konflikte lösen, vielleicht auch einen anderen Block zu verhindern, das ist ja jetzt nicht so die Motivation, die aus einem Kandidat Scholz selbst herauskommt. Er hat ja selbst gesagt, ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt. Klingt jetzt nicht so hochmotiviert, oder?
Eine Motivation steckt ja schon hinter. Irgendeine große Motivation ist anscheinend dahinter und da muss man dann tatsächlich mit ihm genauer drüber sprechen. Das kann ich jetzt auch nur Rätsel raten.
Ja. Sie haben aber auch schon angesprochen, dass Scholz eher dem Nahles-Flügel zuzuordnen wäre. Scholz wirkt seit 20 Jahren in der Spitze der Partei mit. Damit steht er doch eher für die alte SPD. Kann mit ihm ein Neuanfang gelingen?
Also ich glaube, wenn tatsächlich ein Schmerz so da ist, dass man gar nicht mehr umhinkommt, sich zu ändern, dass das ein jeder auch hinkriegen kann, auch ein Olaf Scholz. Da muss dann halt jedes Mitglied das natürlich auch selbst beurteilen. Ich bin da auch sehr skeptisch, ob das denn tatsächlich geht, dass man jemand, der auch in den ganzen Konflikten steckte, ob man dem auch wieder entrinnen kann, zusammenführen kann. Aber möglich ist es. Die Frage ist, wie sehr kriegt man alle eingebunden und wie sehr kriegt man auch, er will ja auch im Team antreten, wie sehr verdeutlicht man auch vielleicht dadurch, dass man die Breite abdecken will. Ich finde, Olaf Scholz ist ein super intellektueller Mensch. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er da Anstrengungen in diese Richtung unternehmen wird. Aber ich bin da tatsächlich auch eher einer der Skeptiker. Aber finde es trotzdem sehr, sehr gut, dass er kandidiert, weil das, wie gesagt, auch die Unterschiede deutlich machen wird. Und da muss halt Partei dann entscheiden. Will sie vielleicht eine straffere Führung, die mehr auf Disziplin setzt? oder will sie auch mal etwas freier aufleben, wie wir es heute auch von Gesine Schwan und Ralf Stegner skizziert bekommen haben. Und ich glaube, da ist viel Musik drin.
Welche Frau würden Sie sich denn an Scholz' Seite wünschen?
Ja, ich glaube, es wurde leicht klar, dass Scholz nicht gerade mein Favorit ist.
Ja.
Von daher hätte ich jetzt auch keinen Wunsch.
Aber mit welcher Frau wäre er denn vielleicht für Sie wählbar?
Also wenn ich sein Berater wäre, dann würde ich mir natürlich angucken, was für ein Klientel er abdeckt und was für ein Image er hat. Und dann würde mir natürlich auffallen, dass zum Beispiel die gesellschaftliche Vielfalt abdecken natürlich ein Thema sein kann, dass natürlich die Altersfrage eine Rolle spielt, dass natürlich die politische Ausrichtung auch eine Rolle spielt, das heißt vielleicht ein bisschen mehr im linken Flügel. Und da gibt es natürlich viele Frauen, die dafür in Frage kommen. Ich hätte aber jetzt keinen Namen, den ich Ihnen präsentieren könnte, einfach so.
Wie ernst steht es um die Partei, wenn sich erst jetzt jemand aus der ersten Reihe traut, seinen Hut in den Ring zu werfen?
Also ich finde, nach dem, was einige Funktionäre in den letzten Tagen gemacht haben, hat das für jede Kandidatur, die jetzt ankommt, aus der ersten Reihe natürlich eine Hypothek mitgegeben. Nämlich einige haben sich hingestellt, wie der Landesvorsitzende aus Baden-Württemberg, der dann sagt, ich traue keinem der Kandidaten, der aktuellen Kandidaten, zu, die SPD führen zu können, also ziemlich abwertend, oder nach Schwan und Stegners Kandidatur sagt ein MdB, was muss meine SPD alles nur aushalten, abwertend, oder Gabriel heute wieder, dass das mit dem Team Pistorius und Köpping das erste ernstzunehmende Team erstmal vorhanden sei. Also das hat in den letzten Tagen Fragen aufgeworfen, wen wollen solche Leute damit vorbereiten, welche Kandidatur wollen sie vorbereiten? Und das setzt dann natürlich auch Fragezeichen hinter jede Kandidatur, die dann auch teilweise heute angekommen ist, was da wirklich der Sinn ist und welcher Plan dahinter steckt und wer da alles mitgemischt hat.
Was vermuten Sie?
Naja, dass Herr Weil, der ja auch zum Beispiel gesagt hat, dass er, also ohne jetzt einen Druck verspüren zu müssen, eigentlich gleich sagt, ich werde natürlich Schwan und Stegner nicht wählen und dann natürlich gewisse Kompetenzen damit abspricht, heute sich dann darüber freut, wenn sein Innenminister kandidiert. Das sind halt Zusammenhänge und wir sollten nicht so miteinander umgehen, dass wir unbedingt alles Mögliche schlecht reden an Personal an sich. Über die Inhalte kann man freudig drüber streiten, aber dass man nicht die Person an sich kaputt macht. Und ja, das sind Ansätze, die nicht schön sind und das, was die alte SPD ausmacht und das, was die Basis ja mittlerweile auch sehr nervt, weil die letzten Jahre waren ja nur dadurch geprägt, dass die Leute sich hintenrum bekriegt haben und nicht einmal offen auch auf dem Parteitag Sachen ausgetragen haben, wenn sie Probleme miteinander haben.
Ja, das ist ja wirklich ein altbekanntes Problem. Und auch der Ablauf an diesem Freitag war ja schon interessant. Die Kandidaturen Pistorius Köpping sowie Scholz kamen ja just dann an die Öffentlichkeit, als ein anderes Schwergewichtsteam, nämlich Schwan Stegner, zu einer Pressekonferenz geladen haben. Ist das der altbekannte, respektlose Umgang in der Partei?
Also so wie ich Frau Köpping und auch Herrn Pistorius wahrgenommen habe, zum Beispiel, also Pistorius zum Beispiel aus dem Parteivorstand, würde ich jetzt nicht unbedingt annehmen, dass die das strategisch auf dem Niveau machen wollten. Dass andere Personen solche Gedanken haben könnte, kann tatsächlich sein, aber ich würde es tatsächlich denen nicht so zuschreiben. Ich glaube, das war tatsächlich der Druck, okay, da kandidiert jetzt ein Schwergewicht auf dem linken Flügel. Da müssen wir jetzt auch mal rauskommen und auch ein Thema setzen, ob es jetzt tatsächlich gedacht war, okay, wir ja durchkreuzen jetzt sozusagen ihre Pressekonferenz, was ja nicht gelungen ist in dem Sinne, weil ja tatsächlich auch Botschaften gesetzt worden konnten. Ich glaube, das war nicht tatsächlich so böse gemeint.
Sagt Aziz Bozkurt hier im Deutschlandfunk. Er ist SPD-Mitglied und im Landesvorstand in Berlin. 23 Uhr, gleich 24 Minuten, der Deutschlandfunk. Ein großes Komplott hatte die AfD vermutet, als der sächsische Landeswahlausschuss die Kandidatenliste für die Landtagswahl in Sachsen aus formalen Gründen abgelehnt und von 61 auf 18 Bewerber gekürzt hatte. Der Grund, die AfD hatte auf zwei getrennten Parteitagen mit zwei verschiedenen Versammlungsleitern ihre Kandidaten aufgestellt und das anfangs beschlossene Wahlverfahren später geändert. Heute hat das Landesverfassungsgericht in Sachsen dazu entschieden. Kritik gab es da für beide Seiten, für den Landeswahlausschuss, aber auch für die AfD. Silvia Stadler.
Die Richter haben mit ihrer Entscheidung sowohl den Landeswahlausschuss in die Schranken gewiesen, als auch das Nominierungsverfahren der AfD gerügt. Grundlage war ein komplizierter Wechsel im Wahlverfahren bei der AfD. Auf ihrem Parteitag im Februar hatte sie darüber abgestimmt, alle Kandidaten für die Listenplätze in Einzelwahl zu bestimmen, kam aber nur bis Platz 18. Auf dem Parteitag im März wählte sie dann bis Platz 30 im Einzelverfahren weiter. Über die Plätze 30 bis 61 wurde dann aber in Gruppen abgestimmt. Das hatte der Landeswahlausschuss wegen fehlender Chancengleichheit für alle Bewerber beanstandet. Warum man so vorgegangen sei, begründete AfD-Landeschef Jörg Urban noch wenige Minuten vor der Urteilsverkündung so:
Wir haben es gemacht, weil wir es dürfen. Es gibt keine rechtliche Regelung, die es uns untersagt. Es gibt nicht mal richtungsweisende Urteile, die es untersagen. Wir haben gemacht, was man machen durfte. Wir haben diese Argumente auch im Vorfeld in den Gesprächen mit der Landeswahlleiterin schon ausgetauscht. Und insofern fühlen wir uns rechtlich auf der richtigen Seite und sagen nach wie vor, hier ist ein Rechtsbruch passiert. Und der ist bewusst passiert, um uns als Opposition zu schaden.
Doch die Richter sahen das anders. Birgit Munz, Präsidentin des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes, stellte in ihrer Urteilsbegründung klar:
Dieser Wechsel des Wahlverfahrens begründet einen zumindest abstrakten Verstoß gegen den Kerngehalt des Gebots der Gleichheit der Wahl und einen schweren Fehler bei der Auswahl, Aufstellung und Nominierung von Wahlbewerbern. Um die Wahlrechtsgleichheit zu gewährleisten, müssen bei Wahlen die Regeln, nach denen diese durchgeführt werden, von Beginn an feststehen und während des gesamten Wahlverfahrens unverändert bleiben. Alle Wahlberechtigten müssen sich zu Beginn des Wahlverfahrens auf diese Regeln einstellen und ihr Verhalten davon abhängig machen können.
Dies würde durch Satzungsregelungen, die sich die AfD selbst gegeben habe, bestätigt. Die Festlegung auf ein Wahlverfahren vorab gehöre zum Demokratieminimum, so Munz. Weil aber die Bewerber von Platz 19 bis 30 weiter im Einzelverfahren gewählt wurden, hätte der Landeswahlausschuss sie nicht streichen dürfen. Dies sei ein grober Rechtsfehler gewesen. Deshalb habe das Gericht ausnahmsweise vor der Wahl entschieden. Die AfD frohlockte vor allem über den einen Teil dieses Richterspruchs und wollte den zweiten nicht akzeptieren, AfD-Landeschef Jörg Urban.
Es wurde nochmal deutlich gemacht, es war grob rechtswidrig, die Entscheidung des Landeswahlausschusses. Und die Frage, ob dort mit Vorsatz gehandelt wurde oder nicht, die werden wir im weiteren Verlauf klären.
Dazu soll Strafanzeige gestellt und wenn möglich nach der Landtagswahl ein Untersuchungsausschuss einberufen werden.
Streitthema Soli. Abgeschafft werden soll er. Aber wie und wann? Darüber sind sich Union und SPD nicht ganz einig. Im Koalitionsvertrag steht, schrittweise soll der Soli abgeschafft werden und ab dem Jahr 2021 in einem ersten Schritt mit einer Entlastung für 90% aller Zahler. Das entspricht ungefähr dem Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz. Bundeswirtschaftsminister Altmaier von der CDU hält jetzt dagegen. Er will für seine Partei die komplette Abschaffung und sorgt damit für neuen Streit in der Großen Koalition. Volker Fintermer.
Die Union hatte schon länger darauf bestanden, über den Koalitionsvertrag hinauszugehen und den Soli ganz abzuschaffen, zumal man das in der Vergangenheit immer wieder versprochen habe. CDU-Haushaltsexperte Eckhard Rehberg hatte unmittelbar nach den Vorschlägen des Finanzministers einen Stufenplan für die komplette Abschaffung des Soli ins Spiel gebracht. Aber der konkrete Plan blieb jetzt Wirtschaftsminister Peter Altmaier vorbehalten, der damit wenige Tage nach dem Finanzminister in Ressortabstimmung gegangen ist.
Es muss den Menschen deutlich werden, da bleiben wir nicht stehen. Es kommt nicht zu einer heimlichen Steuererhöhung. Das würde die Glaubwürdigkeit der Politik beschädigen. Und deshalb habe ich einen Vorschlag unterbreitet, der dazu führt, dass wir Schritt für Schritt das Problem angehen und von dem ich glaube, dass er kein Gegensatz, sondern eine wichtige und eine kluge Ergänzung zu dem ist, was wir in der Koalition bereits vereinbart haben.
Nach der bereits vorgesehenen Entlastung für 90% der Steuerzahler ab dem Jahr 2021 soll es Altmaier zufolge 3 Jahre später eine Entlastung für weitere 7% der Steuerzahler geben und bis zum Jahr 2026 soll der Soli dann ganz abgeschafft sein. Damit könne man die verfassungsrechtlichen Bedenken gegenüber dem Entwurf von Olaf Scholz umgehen und das Gleichbehandlungsgebot im Steuerrecht wahren. Auf der anderen Seite ist aber auch der Union klar, dass sich die weiteren 10 Milliarden Euro, die die komplette Abschaffung des Solis zusätzlich kosten würden, nicht so einfach aus dem Hut zaubern lassen. Zur Gegenfinanzierung will Altmaier unter anderem Subventionen abbauen und den Verkauf von Bundesbeteiligungen prüfen. Da schieße die Union unnötig über das Ziel hinaus, betonte am Morgen im Deutschlandfunk der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs.
Wenn ich mir die Mehrwünsche der Union angucke im Bereich zum Beispiel Verteidigung, wo sie viele Milliarden jedes Jahr mehr ausgeben wollen, dann fragt man sich, wie sie das hinbekommen wollen, ohne neue Schulden zu machen, ohne Steuern zu machen und gleichzeitig 10 Milliarden mehr nicht einnehmen zu wollen.
Finanzminister Olaf Scholz geht in seinem Entwurf zur Abschaffung zwar über die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinaus, will aber in jedem Fall auch in Zukunft die höheren Einkommen zur Finanzierung der Folgekosten der Einheit heranziehen.
Und ich glaube, dass es gerecht ist, dass wir die unverändert bestehenden Aufgaben zur Finanzierung der deutschen Einheit dann von denjenigen tragen lassen, die das allergrößte Einkommen haben.
Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte heute geradezu salomonisch, die vollständige Abschaffung sei eine Aufgabe für die nächste Legislaturperiode. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Koalition am kommenden Sonntag im Koalitionsausschuss vielleicht nur auf den ersten Schritt verständigt. Alles andere übersteigt im Moment vielleicht den gemeinsamen Horizont.
23.30 Uhr, wir kommen in der Sendung, das war der Tag, zu unseren Kurznachrichten. Wegen der israelischen Einreisebedingungen hat die palästinensischstämmige US-Kongressabgeordnete Rashida Tlaib ihren Besuch im Westjordanland abgesagt. Martina Butler.
Eine Kehrtwende hatte die Kongressabgeordnete der Demokraten doch in einem Brief um eine Einreisegenehmigung gebeten, um ihre 90-jährige Großmutter zu besuchen. Sie hatte darin angekündigt, dass sie alle Beschränkungen akzeptieren und nicht zu einem Boykott Israels aufrufen würde bei ihrem Besuch. Tlaib schreibt am Freitagmorgen, ein Besuch stünde all ihren Überzeugungen im Kampf gegen Rassismus entgegen. Ihre Großmutter würde nicht wollen, dass sie zum Schweigen gebracht und wie eine Kriminelle behandelt werde. Dann würde ein Teil von ihr sterben. Die Abgeordnete aus Michigan twitterte, ihre Wahl habe vielen Palästinensern Hoffnung gemacht, dass jemand über die unmenschlichen Bedingungen spreche. Sie könne dem israelischen Staat nicht erlauben, dies zu dämpfen, indem sie sie demütigten und die Liebe zu ihrer Großmutter ausnutzten, damit sie sich ihrer unterdrückenden und rassistischen Politik unterwerfe, so Tlaib auf Twitter. Die einflussreiche pro-israelische Lobbyorganisation APAC hatte unterdessen die Entscheidung Israels begrüßt, dem Besuch Tlaibs bei ihrer 90-jährigen Großmutter zuzustimmen. Der ehemalige Senator Joseph Lieberman sagte auf CNN, dass die ursprüngliche Entscheidung, die beiden muslimischen Abgeordneten Tlaib und Omar nicht einreisen zu lassen, die anti-israelische Fraktion in den USA nur stärken würde. Tlaib ist die Tochter palästinensischer Einwanderer in den USA. Sie ist wie ihre Kollegin im Repräsentantenhaus Ilhan Omar sehr kritisch gegenüber der israelischen Politik und hat in der Vergangenheit auch zum Boykott aufgerufen.
Das Bundesinnenministerium hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung einen Gesetzentwurf zur Harmonisierung des Verfassungsschutzes erstellt. Vorgesehen darin ist offenbar, dass dem Verfassungsschutz weitreichendere Befugnisse eingeräumt werden sollen. Janina Lückhoff.
Aus der Opposition kommt scharfe Kritik an den Plänen von Bundesinnenminister Seehofer, CSU, die Befugnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zu erweitern. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Thome teilt mit, dass der Verfassungsschutz auch ohne Richterbeschluss in Wohnungen eindringen soll, überspanne den Bogen völlig. Maßnahmen wie die Online-Durchsuchung seien allein den Polizeibehörden vorbehalten und hätten beim Verfassungsschutz nichts verloren. Ganz ähnlich sieht das der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen von Notz. Die Pläne seien ein massiver Angriff auf die Bürgerrechte und hoch umstritten. Die Bundesregierung müsse dem eine deutliche Absage erteilen. Die innenpolitische Sprecherin der Linken Jelpke betont, das Grundgesetz garantiere die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das könne man nicht mit einem einfachen Gesetz aushebeln. Von der AfD gab es auf Anfrage keine Reaktion. Der Koalitionspartner SPD kritisiert die Pläne ebenfalls. Grundrechtseingriffe wie das Betreten von Wohnungen ohne richterliche Anordnung lehne er ab, sagte der Innenpolitiker Grötsch. Das Bundesinnenministerium verteidigt die Pläne. Es gehe nicht darum, Wohnraum zu durchsuchen, so ein Ministeriumssprecher, sondern um die Vorbereitung konkreter Abhör- oder Ausspähmaßnahmen, für die das Betreten der Wohnung erforderlich sei. Was für die Polizeiarbeit der Richter beschloss, das sei für den Verfassungsschutz die Anordnung der G10-Kommission des Bundestages. Es finde also eine Kontrolle durch das Parlament statt, so der Sprecher.
Verkehrsminister Andreas Scheuer gerät nach dem Scheitern der Pkw-Maut weiter unter Druck. Neue interne Dokumente widersprechen seiner bisherigen Argumentation, dass eine Kündigung der Verträge mit den Mautbetreibern notwendig war. Andreas Braun.
Ein Statusbericht aus dem Bundesverkehrsministerium von Ende Mai 2019 zeigt, dass Prüfer im Ministerium noch kurz vor den Kündigungen offenbar keine unüberbrückbaren Probleme sahen. Das Dokument, das WDR und Süddeutscher Zeitung sowie dem Spiegel vorliegt, stellt mögliche Risiken in einem Ampelsystem dar. Häufig zeigt die Ampel auf Grün, an einigen Stellen auch Orange. Eine rote Ampel findet sich an keiner Stelle. Auch aus einer E-Mail eines externen Gutachters geht hervor, dass die Prüfer im Hinblick auf die sogenannte Feinplanungsdokumentation noch Ende Mai anscheinend ebenfalls keine unüberbrückbaren Probleme sahen. Das Ministerium selbst weist das zurück. Ein Sprecher sagte, die Kündigungen der Verträge seien berechtigt gewesen. Es habe bereits im April Defizite in der Feinplanungsdokumentation gegeben. Außerdem hätten Probleme auch noch im Juni bestanden. Die Frage nach der Berechtigung der Kündigungen ist entscheidend, denn es drohen hohe Schadenersatzzahlungen, falls die Betreiberfirmen klagen und damit Recht bekommen.
Diskriminierungsverbot gegen Kunstfreiheit. Das Verwaltungsgericht Berlin hat gegen ein Mädchen und für einen altehrwürdigen Knabenchor und dessen Klang entschieden. Ulf Morling.
Die Ungleichbehandlung der Geschlechter nur aufgrund von Tradition sei unzulässig. Im verhandelten Fall des Berliner Staats- und Domchores sei es aber bei der Ablehnung des Mädchens zur Aufnahme in den Knabenchor um die künstlerische Freiheit des Chorleiters gegangen, so die Richter. Der Chorleiter habe zu entscheiden über das Klangbild und die Ausrichtung des Chores. Im Staats- und Domchor singen nur Knaben und ein paar Männer, so wird es nach dem Urteil zumindest vorerst auch bleiben. Die 9-jährige Klägerin singt gern und wollte erreichen, dass auch sie in dem Knabenchor der Universität der Künste Berlin ausgebildet wird und singen darf. Prinzipiell kein Problem, sagte der Chorleiter im Prozess, aber Begabung und Stimme hätten bei der Prüfung des Kindes nicht ausgereicht. Die Mutter des Mädchens sah in der Ablehnung eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Diesen Vorwurf wies das Gericht im Urteil zurück und ließ die Berufung zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu.
Überraschung zum Auftakt der neuen Fußball-Bundesliga-Saison. Hertha BSC Berlin holt einen Punkt beim 2:2 Unentschieden beim Rekordmeister FC Bayern München. Edgar Endres.
Andicovic, der neue Berliner Trainer, feiert in seinem ersten Bundesligaspiel einen überraschenden Auswärtspunkt beim FC Bayern München. Am Ende ein 2:2. Natürlich glücklich, weil die Bayern eine Mehrzahl an Chancen ausgelassen haben. Aber die Bayern haben es eben nicht verstanden, viele Chancen zu nutzen. 1:0 vorne durch Lewandowski in der 24. Minute. Klasse Vorarbeit von Serge Gnabry. Dann der Doppelschlag der Berliner vor den 75.000 Zuschauern. 36. Minute. Luke Bacchio Schuss wird abgefälscht von Ibišević. 1:1. 2 Minuten später. Marco Grujic umtanzt Manuel Neuer. 2:1 Berlin vorne in der zweiten Halbzeit. Bayern drängt, drückt und kommt durch Lewandowski per Foulelfmeter nach Videobeweis in der 60. Minute zum 2:2. Zu mehr reicht es an diesem Abend in München nicht mehr.
Und nach dem Spiel hat der FC Bayern die Leihe des Brasilianers Coutinho vom FC Barcelona für ein Jahr bestätigt. Damit zur Börse. Am Ende einer verlustbringenden Woche ist die Wall Street auf Erholungskurs geblieben. Der Dow Jones ist um 1,2% gestiegen und der DAX, der verhielt sich ganz ähnlich. Konrad Busen.
Rund 7% hat der deutsche Aktienindex in den vergangenen 3 Wochen verloren. Wenn man dabei etwas Positives finden will, dann vielleicht, dass der Absturz zumindest abgebremst wurde. Im Lauf dieser Woche verlor der DAX nur noch rund 1%, fiel auf 12.563 Punkte. Wer weiß, vielleicht bringt nächste Woche ja eine richtige Trendwende. Die allermeisten Quartalsberichte sind draußen, weitere Gewinnwarnungen, Senkungen von Prognosen, zumindest was die Unternehmensgewinne angeht, sind nicht mehr zu befürchten. Zumindest nicht geballt und in großer Zahl. Auch dass Deutschlands schwaches Wirtschaftswachstum im 2. Quartal schon in dieser Woche berichtet wurde, ist insofern positiv, als man sich nun auf Daten konzentrieren kann, die vielleicht ein bisschen Grund zur Hoffnung geben. Gleich am Montag die deutschen Auftragseingänge zum Beispiel, sie könnten positiv überraschen. Im Lauf der Woche werden dann jede Menge Frühindikatoren veröffentlicht. Vielleicht helfen die ja vergessen, was diese Woche war. Argentinien, Hongkong, eine große Panne an der Börse in London heute, Absturz der Deutschen Bank und der Commerzbank-Aktien auf neue Rekordtiefs. Das alles wollen die Frankfurter Händler gern vergessen, wenn es jetzt ins Wochenende geht. Die Aktienmärkte in den USA übrigens gehören auch zu den Verlierern der Woche. Nicht nur, dass Signale vom Anleihemarkt als Rezessionsvorboten gedeutet werden, auch aus der handfesten Realwirtschaft kommen Warnsignale. So hat etwa der Landmaschinenhersteller John Deere die Gewinnerwartungen verfehlt, die Prognose gesenkt. Die Landwirte Amerikas investieren weniger. Vielleicht aus Unsicherheit über Trumps Zölle.
23.39 Uhr, das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Ein Massaker wie am Tiananmen-Platz 1989 wurde schon befürchtet. Trotz offener Drohungen aus Peking mit militärischer Gewalt ist es heute in Hongkong zu neuen Protesten gekommen. In der ehemaligen britischen Kolonie gingen am Abend nach Schätzung wieder mal mehr als 25.000 Menschen für Freiheit und Demokratie auf die Straße. Das ganz vehemente Eingreifen Pekings blieb noch aus. Die chinesische Führung konzentriert sich offenbar noch auf andere Kanäle, wie Steffen Wurzel berichtet.
Chinas Staats- und Parteiführung legt propagandamäßig nochmal massiv nach in der Hongkong-Krise. Der staatliche Fernsehsender CCTV hat einen Hochglanz-Werbespot produzieren lassen, der im Stile eines Hollywood-Actionfilm-Trailers daherkommt und der die Proteste in der autonom regierten Stadt mit einer Art Aufstand gleichsetzt. Zu sehen sind Spezialeinheiten, die mit Waffengewalt gegen Demonstranten vorgehen. Die Rede ist von Banditen und Terroristen. Das Böse wird uns nicht nach unten drücken, heißt es in dem Film. 1,4 Milliarden Landsleute stünden bereit, um die Hongkonger Polizei zu unterstützen. Der Film richtet sich klar an die eigene Bevölkerung. Er ist als Zeichen der Stärke zu verstehen. Um den Menschen in Festlandchina zu zeigen, schaut her, die Staatsführung hat alles im Griff, sie lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen. Dass echte Informationen über die nach wie vor überwiegend friedlichen Proteste in Hongkong nach Festlandchina gelangen, versucht die Staats- und Parteiführung mit aller Macht zu verhindern. Von der Grenze zwischen der chinesischen Sonderverwaltungsregion und Festlandchina kommen immer mehr Berichte über erheblich gestiegene Sicherheitsmaßnahmen. Betroffen sind alle, die von Hongkong aus nach Festlandchina reisen. Chinesische Grenzpolizisten filzen immer häufiger Telefone von Reisenden. Sie suchen zum Beispiel nach Fotos und Videos von den Massenprotesten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert Berufspendler, Geschäftsleute, die erzählt haben, dass sie inzwischen nur noch mit Ersatz-Smartphones, Tablets und Laptops die Grenze passieren. Das Internet und sämtliche Medien in China sind ohnehin stark zensiert oder ganz blockiert. Hongkongs Polizei erklärte heute, dass sie seit Beginn der Massenproteste gegen die Regierung fast 750 Menschen festgenommen hat. Man stehe zu dem Vorgehen der vergangenen Wochen und habe die Lage auch weiterhin im Griff. Yong Man Pun, Polizeikommandeur des Hongkonger Stadtteils Kowloon, betonte bei einer Pressekonferenz:
I can tell you, Tom. We are confident that we have the capability.
Wir sind zuversichtlich, dass wir auch weiter für Recht und Ordnung sorgen können in Hongkong. Ganz allgemein kann ich Ihnen versichern, auch aus meinen Gesprächen mit meinen Truppen an den Frontlinien, alle sind motiviert. Unternehmen in Hongkong bekommen im Zuge der Krise zunehmend den Druck von Chinas Staats- und Parteiführung zu spüren. Jüngstes Beispiel ist die Traditionsfluggesellschaft Cathay Pacific. Wie das Unternehmen heute mitteilte, tritt Firmenchef Rupert Hogg überraschend zurück. Er war massiv unter Druck geraten, weil sich viele Angestellte des Unternehmens, Flugbegleiter, Bodenpersonal und Piloten, in erheblicher Zahl auf die Seite der Demonstranten geschlagen haben. Chinesische Staatsmedien starteten daraufhin eine massive Kampagne gegen Cathay Pacific und das Management der Firma. Der Börsenkurs der Fluggesellschaft sackte ab. Auch insgesamt bekommt die Wirtschaft der Finanzmetropole zunehmend die Folgen der Massenproteste zu spüren. Die Beratungsfirma Capital Economics rechnet im laufenden Quartal mit einem Wirtschaftsabschwung von rund 1%. Im vergangenen Quartal war Hongkongs Wirtschaft bereits um 0,4% geschrumpft. Fürs Wochenende sind in der gesamten Stadt neue Großdemonstrationen geplant.
Das Rettungsschiff Open Arms ist seit Anfang August vor der libyschen Küste auf der Suche nach einem sicheren Hafen mit 134 Flüchtlingen an Bord. Die Ocean Viking mit mehr als 300 Flüchtlingen befindet sich derweil weiter auf dem Meer zwischen Malta und Italien. Wegen dieser Hängepartien macht sich die Bundesregierung für eine neue staatliche Seenotrettungsmission im Mittelmeer nach dem Vorbild der EU-Operation Sophia stark. Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
Es klingt ein bisschen verschwurbelt, aber im Kern ist die Aussage von Regierungssprecher Steffen Seibert klar. Die Bundesregierung ist für eine neue staatliche Seenotrettungsmission im Mittelmeer. Seibert am Mittag in der Regierungspressekonferenz.
Wir würden ein neues Mandat, wenn es diese Einigung gäbe,
begrüßen.
Bereits gestern Abend wurde über eine Äußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel berichtet. Sie soll während des Zapfenstreichs für die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gesagt haben, dass eine neue Mission Sophia gut wäre. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte am Mittag in Berlin die Äußerung zwar nicht bestätigen, der Empfang beim Zapfenstreich sei nicht presseöffentlich gewesen, Seibert wies aber darauf hin,
es gibt überhaupt keine neue Position der Bundesregierung. Die Position der Bundesregierung ist ganz klar, und das ist auch die Position der Bundeskanzlerin. Wir haben bedauert, dass die Mission Sophia eingestellt wurde, weil es in Europa einfach keine Einigkeit gab über die Frage der Ausschiffung von Geretteten und der Verteilung von Geretteten. Wir hätten es bevorzugt, wenn diese Mission weitergeführt werden konnte.
Das Thema betreffe nicht nur die Mittelmeer-Anrainerstaaten, sondern alle in Europa, so Seibert. Unterstützung kommt dabei auch vom Innenminister Horst Seehofer. Der CSU-Politiker sagte beim Treffen der Innenminister in Dresden, dass man die erbärmlichen Abläufe vor den Küsten von Malta und Italien vermeiden müsse. Die Hilfe müsse aber so organisiert werden, dass sie keine Einladung für die Schleuser werde. Derzeit sind nur einzelne private Seenotrettungsschiffe im Einsatz. Da es keinen abgestimmten Mechanismus zur Aufnahme und zur Verteilung von Geretteten in den EU-Staaten gibt, kommt es immer wieder vor, dass die Schiffe lange nach einem Hafen suchen, an dem die Flüchtlinge in Land gehen dürfen. Es sind oft Hängepartien. Den Kurs pro staatlicher Seenotrettung vertritt auch der Koalitionspartner. Der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Frank Schwabe schrieb in einer Mitteilung, dass Deutschland jetzt die Initiative ergreifen müsse, um zu einer staatlichen Seenotrettung zurückzukehren. Den Worten der Bundeskanzlerin müssten nun Taten folgen. Im Kern positiv sieht es ebenfalls die Flüchtlingshilfeorganisation Pro Asyl. Geschäftsführer Günter Burkhardt gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio.
Pro Asyl begrüßt jeden Vorschlag, Menschen aus Seenot zu retten und eine staatliche Initiative wieder in Gang zu bringen, die das Sterben auf dem Meer beendet.
Pro Asyl kämpft aber auch dafür, dass die Geretteten dann in europäische Länder und nicht nach Nordafrika gebracht werden. Reaktionen gab es am Nachmittag auch aus der Opposition. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sprach sich dafür aus, die aus Seenot Geretteten zum Abfahrtsort ihres Schiffes zurückzubringen. Das wäre in vielen Fällen Libyen. Die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte hingegen der dpa, Seenotrettung und Migrationspolitik dürfen nicht privaten NGOs überlassen werden, sondern müssen durch demokratisch legitimierte Regierungen geregelt werden. Die bisherige Marinemission der EU unter dem Namen Sophia ist mittlerweile eingestellt. Sie gab es seit dem Jahr 2015. Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber hatten vor der libyschen Küste operiert. Ziel war die Eindämmung von Schleuserbanden, aber auch knapp 50.000 Menschen wurden aus Seenot gerettet. Der Einsatz wurde Ende März ausgesetzt. Italien hatte heftigen Widerstand dagegen geleistet. Möglicherweise ist der deutsche Wunsch nach einer neuen EU-Marinemission auch als Appell an die Adresse der neuen EU-Kommissionspräsidentin und Parteifreundin Ursula von der Leyen zu verstehen. Aus Brüssel hieß es heute, dass das wochenlange Festsitzen von Migranten auf See unhaltbar sei. Es brauche jetzt dauerhafte Lösungen.
Lüchte, Schauplatz jahrelanger und hundertfacher sexueller Gewalt gegen Kinder. Tag 9 der Gerichtsverhandlungen gegen die zwei Hauptangeklagten lief heute am Landgericht Detmold. Die ersten Plädoyers wurden gehalten. Jens Olaf Burdorf über die Forderungen der Staatsanwaltschaft.
14 Jahre Haft für Andreas V., 12,5 Jahre für Mario S., das forderten die Staatsanwältinnen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beide Angeklagte sollen nach Verbüßung ihrer Strafe in Sicherungsverwahrung. Einfluss auf das unterschiedliche Strafmaß habe die individuelle Schuld und das unterschiedliche Ausmaß der Taten gehabt. Andreas V. werden rund 300 Taten schweren sexuellen Missbrauchs vorgeworfen, Mario S. mehr als 150 Taten. Sein Verteidiger Jürgen Bogner schildert die Reaktion seines Mandanten auf das geforderte Strafmaß so.
Naja, schweigend. Er war ja insoweit vorbereitet, dass wir es hier mit hohen Anträgen in Verbindung mit Freiheitsstrafen zu tun haben würden und er hat es einfach mal so zur Kenntnis genommen. Was anderes bleibt ihm ja auch nicht übrig.
Die Staatsanwaltschaft wertet die Geständnisse der beiden Angeklagten als strafmildernd. Ebenso die Tatsache, dass beide nicht vorbestraft sind. Das können auch einige Anwälte der Opfer nachvollziehen. Roman von Alvensleben zum Beispiel.
Wenn das Gericht in diese Richtung geht, dann ist das ein deutliches Zeichen gegen Missbrauch, gegen jegliche Art von Beeinträchtigung von Kinderrechten. Und das wäre schon gut. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die sind durchaus beruhigt, dass, wenn das Gericht so entscheiden würde, dann auch eine gewisse Form von Gerechtigkeit einkehrt.
Nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft sprachen auch 8 Anwälte der Geschädigten ihr Schlusswort. Einige forderten eine bis zu 15-jährige Höchststrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung für beide Angeklagte. Peter Wüller vertritt 2 Geschädigte. Auch für ihn ist die Forderung der Staatsanwaltschaft zu gering.
Ich habe für beide Angeklagte jeweils die Verhängung einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren und 6 Monaten beantragt. Darüber hinaus habe ich beantragt, bei beiden Angeklagten die Sicherungsverwahrung anzuordnen. Ich sehe überhaupt keinen sachlich rechtfertigenden Grund, warum da differenziert werden sollte zwischen diesen beiden Angeklagten. Beide haben hunderte von Taten begangen, zum Nachteil dutzender Kinder auf übelste Art und Weise. So, wie kann ich dann rechtfertigen, dass ich nicht an die gesetzlich möglichste Höchststrafe rangehe von 15 Jahren, sondern bei dem zweiten Angeklagten sage, nur 12 Jahre, 6 Monate.
Zuvor hatte eine Sachverständige das psychiatrische Gutachten über den Hauptangeklagten vorgestellt. Andreas V. sei voll schuldfähig, er habe einen tiefen Hang zur Pädophilie. Wegen der Dauer und Schwere der Übergriffe bestehe eine hohe Rückfallgefahr, auch nach jahrelangem Gefängnisaufenthalt. Nach Angaben der Sachverständigen besteht auch kaum Aussicht, dass eine Sexualtherapie erfolgreich sein könnte. Sie stellte eine manipulative und egozentrische Persönlichkeit fest. Andreas V. habe Mädchen im Grundschulalter als Ersatz für eine gleichberechtigte Beziehung zu Frauen benutzt. Pädophilie sei nicht sein einziges Motiv gewesen. Auch Macht über andere und Geld durch die Produktion von Kinderpornografie hätten eine Rolle gespielt. Sollte es keine Erkrankungen der Angeklagten geben, stehen jetzt noch 2 Verhandlungstage auf dem Programm. In der übernächsten Woche werden noch 8 weitere Opferanwälte und die Verteidiger plädieren. Das Urteil soll am 5. September fallen.
Telekommunikationsfirmen mögen vergessliche Kunden am liebsten. Wie schnell verpasst man es, fristgerecht den Vertrag zu kündigen, um möglicherweise an bessere Bedingungen zu kommen? Gegen diese Kostenfallen geht nun Verbraucherministerin Christine Lambrecht vor. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Seit Ende Juni ist die SPD-Politikerin Christine Lambrecht Bundesministerin. Mit ihrem ersten großen Gesetzentwurf erinnert sie daran, dass sie nicht nur für die Justiz zuständig ist.
Unfaire Vertragslaufzeiten, Verträge, die einem am Telefon aufgeschwatzt werden, aber wesentliche Bedeutung haben. Ein ganz großes Ärgernis für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und mir als Ministerin für Verbraucherschutz ist es ein großes Anliegen, damit aufzuräumen.
Das sogenannte Gesetz für faire Verbraucherverträge senkt die Höchstlaufzeit beim Abschluss von Abos und Mitgliedschaften. 24-monatige Verträge, wie sie zum Beispiel bei Mobilfunkanschlüssen, Zeitungsabos oder auch einigen Fitnessstudios üblich sind, soll es nicht mehr geben. Stattdessen werden Einstiegsverträge künftig bei 12 Monaten gedeckelt. Auch die automatische Laufzeitverlängerung, bei der Anbieter Kunden in der Regel 12 weitere Monate binden, wird gestutzt. Künftig sind nur noch 3 Monate erlaubt. Und ein Kunde, der kündigen will, muss dies nur noch einen Monat vor Vertragsablauf tun. Der Koalitionspartner von der Union signalisiert prinzipiell Zustimmung, möchte aber über Details reden. Längere Verträge müsse man nicht grundsätzlich verbieten, schließlich seien die oft mit Preisvorteilen verbunden, heißt es. Für die oppositionelle FDP schießt der Vorstoß über das Ziel hinaus. Kunden müssten vor allem klarer über Kündigungsdaten und Verlängerungsbedingungen informiert werden. Die Festnetz- und Mobilfunkanbieter warnen vor höheren Preisen, weil die Verwaltungskosten auf die kürzere Laufzeit umgelegt würden. Ottmar Lell vom Verbraucherzentrale Bundesverband dagegen begrüßt die Pläne.
24 Monate ist eine lange Zeit. Da gibt es möglicherweise viele andere attraktive Angebote, die einem dann natürlich verschlossen sind. Und deswegen finden wir es gut und richtig, dass die Vertragslaufzeiten hier jetzt begrenzt werden sollen.
Mit Telefonverträgen beschäftigt sich der zweite Teil des Gesetzentwurfs. Bürger telefonisch zum Wechsel eines Strom- oder Gasversorgers zu überreden und dann den Vertrag gleich mündlich abzuschließen, soll künftig verboten sein. Hier klagen Kunden immer wieder über dubiose Überrumpelungstaktiken. Künftig müssen Firmen den Vertrag noch einmal zur Unterschrift übersenden. Für Verbraucherschutzvertreter Lell geht der Entwurf hier nicht weit genug.
Ein Pferdefuß, nämlich das gilt eben gerade nur für Energieverträge. Und es gibt viele andere Branchen, wo es genauso Probleme mit unseriösen Vertriebsstrategien gibt. Auch im Bereich der Versicherung gibt es so manches, was nicht in Ordnung ist. Deswegen finden wir es wichtig, dass dieser Bereich bei dieser Bestätigungslösung einbezogen wird.
Der Gesetzentwurf geht kommende Woche in die Abstimmung innerhalb der Ministerien. Verbraucherschutzministerin Lambrecht will eine zügige Verabschiedung erreichen. Die Unionsfraktion verweist darauf, dass der Bundestag im September noch Experten zum Thema Telefonwerbung hört. Die dort gewonnenen Erkenntnisse könnten dann ins Gesetz einfließen.
Fehlt noch der Blick in die Tageszeitung von morgen in dieser Sendung. Sonja Helmke, bitte.
Die Kandidatur von Bundesfinanzminister Scholz für den SPD-Vorsitz wird in den meisten Zeitungen kommentiert. Allerdings gehen die Meinungen auseinander, ob er der Richtige ist, um die SPD zu retten. Der Weser-Kurier findet die Entscheidung gut. Bei Scholz weiß man zumindest, dass er weder grüner als die Grünen sein möchte, noch linker als die Linke. Er ist ein grundsolider Traditionalist, der bei allem Engagement für soziale Gerechtigkeit immer auch die Kassenlage im Blick hat. Mit ihm könnte die Genesung der SPD klappen. Nach Meinung der Frankenpost aus Hof atmet zumindest im Kanzleramt eine auf, Angela Merkel. Denn ihr Finanzminister steht für den Fortbestand der Großen Koalition. Aus der eigenen Partei dürfte Scholz scharfer Wind entgegenschlagen. So gar nicht entspricht er der Sehnsucht nach linkem Aufbruch. Für das Straubinger Tagblatt kommt es nun darauf an, wen sich Scholz für die Doppelspitze an seine Seite holt. Und darauf, ob andere Parteigranden der SPD die Füße stillhalten oder nun doch noch versuchen, ins Rennen um die Spitze einzusteigen. Eine Kampfkandidatur der großen Namen allerdings würde den Sozialdemokraten kaum den erhofften Frieden bringen. Die Zeitung Die Welt ist sich sicher, ein Durchmarsch wird diese Bewerbung um den SPD-Vorsitz nicht, und zwar unabhängig davon, mit welcher Co-Pilotin der Hamburger an den Start geht. Die Sozialdemokratie, so die Leipziger Volkszeitung, trudelt weiter durch die Wolken wie ein Flugzeug mit leerem Cockpit. Lange zog die Maschine weit nach links, es gab Rufe nach einem Ende der Großen Koalition, nach Aufkündigung der Schuldenbremse, gar nach Enteignung großer Konzerne. Plötzlich mit Olaf Scholz neigt sich vieles wieder nach rechts. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle warnt, die SPD brauche nicht immer neue Namen und immer neue Schaukeleien. Sie braucht jetzt vor allem eine Besinnungspause. Die Heilbronner Stimme geht auf die Pläne von Bundesjustizministerin Lamprecht zur Verkürzung der Laufzeiten von Verträgen für bestimmte Dienstleistungen ein. Der Vorstoß ist eine sinnvolle Anpassung an die heutige Zeit. Dienste wie Netflix lassen sich monatlich kündigen, manche Mobilfunkverträge sogar täglich. Das setzt eine Erwartungshaltung, die andere Anbieter erfüllen müssen. Das sieht der Kölner Stadtanzeiger anders und erinnert, es gab einmal ein Rabattgesetz. Der Gesetzgeber bezweifelte, dass die Verbraucher selbst erkennen könnten, wann etwas tatsächlich richtig billig ist und wann es sich nur um Fake-Nachlässe handelt. Das Gesetz wurde 2001 abgeschafft. Jetzt will Lamprecht Unternehmen wieder an die kürzere Leine nehmen.
Danke, Sonja Helmke, für die Presseschau in dieser Sendung, in dieser Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Das war der Tag, den wir so gesehen haben. Ich bin Jonas Rehse, danke für Ihr Interesse. Hier folgt der Mitternachtskrimi, der dritte Teil von Gestatten. Mein Name ist Cox. Mein Name ist Jonas Rehse, gute Nacht.